Colloquium Politicum. Die Freiburger Kreise. Professoraler Widerstand im Dritten Reich aus christlicher Überzeugung. Ordnungskonzepte für eine Welt nach dem Krieg. Teil 1. Erster Vortrag. Professor Emeritus Dr. Bernd Martin. Der Rektor als Führer. Heidegger und die Polarisierung der Professorenschaft. Mit einem Vorwort des Prorektors für Forschung, Professor Dr. Gunther Neuhaus.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie so zahlreich begrüßen zu dürfen zu dieser Veranstaltung. Und ich möchte, bevor ich einleitende Worte sage, noch einmal danken den Organisatoren. Sie würden heute hier nicht sitzen, wenn hier einige Leute nicht beteiligt gewesen wären. Vor allem das Walter-Eugen-Institut, das Karl-Schurz-Haus, die Landeszentrale für politische Bildung und natürlich in der Reihe findet es statt, Colloquium Politicum. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich außerordentlich, Sie heute Abend zur Eröffnung der Vortragsreihe Freiburger Kreise, professoraler Widerstand aus christlicher Überzeugung, Ordnungskonzepte für eine Welt nach dem Krieg begrüßen zu dürfen. Gleichzeitig möchte ich als Prorektor für Forschung den Rektor entschuldigen, der heute bei einer Veranstaltung mit dem Ministerpräsidenten Kretschmann ist. Im Jahre 1988, also vor über 25 Jahren, erarbeiteten Historiker unserer Universität, unter anderem auch der Redner des heutigen Abends, im Zusammengehen mit den damaligen evangelischen mit der damaligen evangelischen Fachhochschule sowie der Pädagogischen Hochschule eine Ausstellung der Freiburger Kreis, Widerstand und Nachkriegsplanung von 1933 bis 1945. Die ersten drei Schautafeln stehen vor Ihnen. In seiner Eröffnungsrede erinnerte der damalige Prorektor Jäger an das Vermächtnis dieses professoralen Widerstandskreises, das einen dauerhaften Platz in der Geschichte unserer Universität finden müsste. Obgleich diese Ausstellung über zwei Jahre lang im gesamten Bundesgebiet und der untergehenden DDR gezeigt wurde und große Resonanz erfuhr, hat sie bis heute noch keinen festen Platz in der Universität gefunden. Im letzten Jahr appellierte der Politologe und ehemalige bayerische Kultusminister Hans Mayer in einem beachtenswerten Vortrag über die Freiburger Kreise hier in diesem Saal, diesen vermeintlichen, vergessenen Widerstand Freiburger Professoren, es war leider der einzige professorale Widerstand im damaligen Deutschland, gebührend zu würdigen. Das Colloquium Politicum greift daraufhin dankenswerterweise den Vorschlag einer Ringvorlesung auf, den Herr Kollege Martin eingebracht hat. Und dafür sei ihm von Seiten des Rektorates herzlich gedankt. Und Sie sehen, die Resonanz und die Idee war großartig. In diesen insgesamt 8 Vorträgen, 4 in diesem, weitere 4 im nächsten Semester, sollen die Hauptakteure, der Nationalökonom Walter Eugen, Adolf Lampe, der Agrarwissenschaftler Konstantin von Dietze und nicht zuletzt der Historiker Gerhard Ritter, gewürdigt werden. Ihr geistig-politisches Umfeld, Universität und Stadt werden dabei ebenso mit einbezogen wie die Auswirkung ihrer ordnungspolitischen Vorstellungen auf die deutsche Nachkriegsentwicklung, vor allem auf die soziale Marktwirtschaft, die global hochinteressant ist und hohe Anerkennung erfuhr. Martin Heidegger, der sich nicht nur zum Führer der Freiburger Universität stilisierte, sondern auch den Führer führen wollte, das heißt, der nationalsozialistischen Bewegung einen geistigen Überbau zu vermitteln versuchte, spaltete mit diesen Ambitionen die Freiburger Professorenschaft. Aus seinen Gegnern, deren Haupt Walter Eugen war, rekrutierten sich die Freiburger Kreise. Nicht zuletzt auch infolge des innerevangelischen Kirchenkampfes, dem der nächste Vortrag gewidmet sein wird. Kurzum, ich möchte ganz kurz aus dem Vortrag von Herrn Meyer zitieren, der Folgendes vor einem Jahr circa gesagt hat. Die Freiburger Kreise waren der 1938 spontan als Reaktion auf die Reichspogromnacht entstandene Zusammenschluss von Freiburger Gelehrten, die unter den Bedingungen des Terrors so etwas wie einen akademischen Widerspruch und Widerstand gegen das Dritte Reich artikulierten. Sie waren eine besondere Erscheinung und haben in ihrer Geschlossenheit an den damaligen Universitäten des Deutschen Reiches kein Gegenstück. Ihr Kern bestand aus Ökonomen, Juristen und Historikern. Den gesellschaftlichen Hintergrund bildet auf der einen Seite die Rechts- und das Rechts- und Staatswissenschaftliche Institut und die Fakultät als ein Stück gesamter Staatswirtschaft. Und dieser wurde bald erweitert durch Angehörige der Philosophischen Fakultät. Auf der anderen Seite die evangelische Kirche, genauer ihre in Freiburg stark vertretene Bekenntnisfront. Damit charakterisierte er die Freiburger Kreise. Meine Damen und Herren, Kollege Martin war von 1976 bis 2007 Professor für Neuere und Neueste Geschichte an unserer Universität und hat sich seit 1986, als ihm der damalige Rektor Schupp das Universitätsarchiv öffnete, immer wieder mit dem Rektorat des Philosophen Heidegger beschäftigt. Bis hin zu dem von ihm herausgegebenen Bänden der Festschrift zum Universitätsjubiläum 2007. Heideggers demonstratives Bekenntnis zum Nationalsozialismus wirft bis heute seine Schatten, nicht nur auf die Universität, sondern auch auf sein Wirken als Philosoph. Doch diese oftmals sehr platten Bekenntnisse zu Führer, Volk und Vaterland traf auch auf Widerstand. Dazu gleich mehr durch den Vortragenden, an dem ich gerne übergebe und mich gleichzeitig sehr herzlich bedanke für seine Initiative. Lieber Herr Martin, Sie haben das Wort.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind alle überrascht über die Zahl der Interessierten. Und das liegt natürlich nicht an meiner Person, sondern das liegt am Thema. Und das zeigt eigentlich auch, dass dieses Thema öfter behandelt werden müsste und noch nicht aufgearbeitet ist. Heidegger und kein Ende der Debatte. 1933 das Rektorat, 1945 die Säuberung, 1957 das Universitätsjubiläum, das 500-jährige, auf dem er offiziell rehabilitiert wurde. 1986 die aufkommende Debatte über die Schrift, über seine Schrift, Verteidigungsschrift, sein Rektorat und heute wieder oder in der letzten Zeit, Sie haben es gesehen, die schwarzen Blätter, antisemitische Äußerungen Heideggers. Das Rektorat 1933/34. Es war lange nicht geklärt, wieso Heidegger 1933, der sonst eigentlich politisch nicht hervorgetreten war, nach dem Rektorat griff oder ob er vielleicht dahin geschoben wurde. Seitdem die Enkel Linnen von Heidegger den Briefwechsel mit seiner Frau, Titel Mein liebes Seelchen, und jetzt neuerdings auch der Briefwechsel mit seinem Kollegen und Parteifreund Kurt Bauch veröffentlicht ist, wissen wir warum. Darum geht es heute in einem in zwei Teile aufgeteilten Vortrag. Zu Anfang wird ein Art Abriss nochmal eigentlich Bekanntes von über das Heideggersche Rektorat gebracht werden und dann wechseln wir die Perspektive. Und ich werde über die Gemeinsamkeiten der Gegner Heideggers so eine Art Gruppenbiografie versuchen. Das ist leider auch noch nie gemacht worden. Die Kontinuitäten in Heideggers philosophischen und politischen Handeln liegen auf der Hand und reichen über das Jahr der Machtergreifung bis in den Ersten Weltkrieg zurück. Unkritisches, im Grunde geschichtsloses Denken, das in Zeiten revolutionärer Umbrüche wie 1918 und 1933 als geschichtsmäßig und zukünftige Geschichte lenkend von den akademischen Eliten überhöht wurde, bildete die Voraussetzung für den großen Irrtum, dem natürlich nicht nur Heidegger erlag. Heideggers brauner Schatten, wir haben es gehört, lastet auf der Geschichte unserer Universität, wie seine philosophische Weltgeltung unserer Universität allerdings auch zur Ehre gereicht. Es fehlt, ich habe das schon vor 20 Jahren gesagt, es fehlt der Dialog zwischen Historikern und Philosophen. Für viele Philosophen sind die historischen Begebenheiten belanglos und die Historiker, ich nehme mich da nicht aus, verstehen die Philosophie Heideggers meist nicht. Das Erlebnis des Krieges war auch für Heidegger, obwohl er die meiste Zeit hier auf der Postzensur in Freiburg verbrachte, eine Zäsur. Die metaphysische Erhöhung der deutschen Gemeinschaftssinn und abendländischer Geist waren die Fluchtpunkte in seinen Briefen an die junge Verlobte. Nach mehrwöchiger Ausbildung in Berlin, was Heidegger als frivolen Ort ablehnte, kam er schließlich im August 1918, also als die Niederlage sich schon abzeichnete, an die Front bei Verdun, allerdings in das sichere Hinterland bei einer Wetterwarte. Na gut, da konnte er nichts dazu. Wichtiger ist, wie er sich in seinen Briefen offenbart, das Schützengrabenerlebnis, das er eigentlich gar nicht hatte, heroisiert und so weiter. Ein Schlüsseldokument ist ein Brief, einige Wochen vor dem totalen Zusammenbruch geschrieben. Ich zitiere, nur noch die Jugend wird uns retten und neuen Geist schöpferisch in der Welt Gestalt werden lassen. Was auch kommen mag, den Glauben an den Geist müssen wir so sicher und vertrauend in uns leben haben, dass wir fähig sind aufzubauen. Zitat Ende. Auf der Grundlage freideutscher, das heißt völkisch-revolutionärer Ideologie und dem Vorbild der akademischen Freischaren sollte das verwirklicht werden. Die Universität alten Stils mit ihren hohlen Lehrinhalten müsse von Grund auf erneuert werden. Die hohe Schule, so könnte man sagen, sollte fest im Völkischen verankert, Studium somit ernster Dienst am Volksganzen sein. Das ist 1918 formuliert und das kommt 1933 nur in anderen Worten in der Rektoratsrede wieder vor. Heidegger ging dann 1923 nach Marburg und während seiner Marburger Zeit hat er zwar Sein und Zeit hier in Todtnau-Berg geschrieben, aber es kam in dieser Zeit heraus und machte ihn über Nacht eigentlich zum bedeutendsten deutschen Philosophen. Mit dem Wahlerfolg der NSDAP im September 1930 scheint Hitler die völkisch-nationale Rechte als mögliche Alternative gesehen zu haben. Es ist überliefert, dass Heidegger regelmäßig den völkischen Beobachter las. Trotz aller Vorbehalte gegen den Nationalsozialismus wollte Heidegger doch versuchen, Zitat, die innerlich zusammengehörigen Menschen zu sammeln. Das Programm der NSDAP sei bei aller Überwindung, wieder Zitat, immer noch besser als die schleichende Vergiftung, der wir in den letzten Jahrzehnten unter dem Schlagwort Kultur und Geist ausgesetzt waren. Es bestand damals, besonders am Ende der Weimarer Republik, ein enormer Reformdruck ohnehin. Die alten Universitäten, also zu erneuern. Und dieser Reformdruck ging im Wesentlichen von den Studierenden aus und richtete sich gegen die althergebrachte Ordinarienuniversität. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Heidegger gewissermaßen dann mit den Studenten paktieren konnte gegen die traditionellen oder sogar meinetwegen reaktionären Kräfte in der Universität. Mit dem Regierungsantritt Hitlers drohte daher eine braune, aggressive Basisbewegung, meist in Uniform der SA gehüllt, die Universität der Ordinarien hinwegzufegen und die Hochschulen zumindest vorübergehend in ein selbstorganisiertes Wehrsportlager zu verwandeln. Die nationalsozialistische Führung hatte keinerlei Konzept für die Hochschulen, wie in fast allen politischen Bereichen. Die Situation war offen und blieb es eben bis zu den Wahlen am 6. März. Und in dieser Zeit griff Heidegger zu. An Karl Jasper schrieb er, man muss sich einschalten. Es fanden Gespräche hier in Freiburg mit NSDAP-Kreisen statt, also mit Parteikreisen statt. Und auch, das ist auch belegt, Heidegger hatte sehr gute Kontakte zu den neuen Machthabern in Karlsruhe. Wolfgang Ali, ich konnte nur leider die Namen nicht nochmal anschreiben hier, Wolfgang Ali, der älteste Parteigenosse, empfahl Karlsruhe wärmstens als nächsten Rektor Heidegger zu übernehmen und den demokratischen Rektor Möllendorf abzuwählen. Die weiteren Vorgänge sind bekannt, ich will ja nicht weiter darauf eingehen. Das ist auch alles gesichert. Vor dem Festakt der Rektoratsübernahme trat Heidegger zusammen mit seiner Frau Elfriede im Ausweis steht 1. Mai, Sohn Heidegger meint, es sei der 3. Mai, ist aber auch völlig egal. Er trat jedenfalls demonstrativ der Partei bei. Mit seinem Bekenntnis in der Rektoratsede zur Trias von Arbeitsdienst, Wehrdienst und Wissensdienst griff er, wie gesagt, diese Gedanken aus dem Ersten Weltkrieg wieder auf. So neu war das auch alles nicht. Das hatten die Studenten auch in vielen Schriften, auch in der Freiburger Studentenzeitung gefordert. Ungewohnt war lediglich die philosophische Verpackung. Die Hochschule sollte als völkische Gemeinschaft ihren auf der Philosophie gründenden Wissenschaftskosmos wahren und gewissermaßen wieder zur Führung der geistigen Welt der Universität werden. Die Vorbehalte unter den Kollegen in Freiburg waren massiv. Da kommt dann der zweite Teil des Vortrags. Die hochschulinterne Opposition formierte sich, das haben wir auch schon gehört, um den Nationalökonomen Walter Eucken. Nur auf die Studenten schien noch Verlass zu sein, denn die deutschen Studenten marschierten offensichtlich wie zuvor die SA in die richtige Richtung. Während die Professoren als Teil der konservativen Elite ängstlich über Katheder und Kanzeln wachten und sich dem großen Aufbruch nach wie vor verweigerten. Die Führerverfassung der Hochschule war, wenn nicht direkt, so doch mit tatkräftiger Hilfe Heideggers zustande gekommen. Sie wurde am 21. August 1933, wie man das damals auch machte, in den Sommerferien, hastig erlassen, galt erstmal nur für die badischen Universitäten. Das Ganze war völlig überraschend und ein badischer Alleingang nicht mit Berlin abgesprochen. Doch alle deutschen Länder zogen innerhalb der nächsten 2 Jahre nach. Hauptbestandteil der neuen Führerverfassung war die gestärkte Stellung des Rektors als allgewaltiger Leiter der Universität. Fortan vom Ministerium eingesetzt, sollte er als seine Unterführer die Dekane bestimmen. Alle parlamentarischen Kompetenzen der Gremien von Senat und Fakultäten wurden abgeschafft und ihnen lediglich eine beratende Funktion zugestanden. Der kleine Senat wurde fortan nicht länger ausschließlich von den Lehrstuhlinhabern beherrscht. da nunmehr auch Nichtordinarien beteiligt und sogar Vertreter der Studentenschaft hinzugenommen wurden. Gestatten Sie mir eine etwas kecke Zwischenbemerkung. Das Paradoxon dieser Führerverfassung besteht aus heutiger Sicht darin, dass sie durchaus moderne Züge aufweist und ihre ideologischen Zweckbestimmung entgleitet, sich mit der heutigen Rektoratsverfassung vergleichen lässt. Obwohl Heidegger nunmehr sämtliche Dekanatstellen mit ihm genehmen Personen, die entweder in der Partei waren oder bald auch eintreten sollte, besetzte, blieb die Reform auf Fakultätsebene ohne größere Auswirkungen. In der Praxis änderte sich eigentlich nichts. Was blieb, war die verbale Radikalisierung bei Heidegger, das platte Bekenntnis zu Adolf Hitler und zum Nationalsozialismus. Wie zum Beispiel an dem Aufruf an die deutsche Studentenschaft, ich zitiere, das war am 11. November 1933, der Führer selbst und allein ist die heutige und künftige deutsche Wirklichkeit und ihr Gesetz. Zitat Ende. Die Universität müsse selbst Staat werden, ein Glied in der ganzen Staatsentfaltung. Wie aber so etwas und auch solche Losungen konkret umzusetzen waren, nochmal ein Zitat, lernen heißt, sich selbst geben aus dem Urbesitz seines völkischen Daseins und sich selbst inne werden als Mitbesitzer der Wahrheit des Volkes. Überhaupt, wie man so etwas verwirklichen sollte und wie die Partei über solche Losungen dachte, darüber hat sich Heidegger wohl keine Gedanken gemacht. Der Rücktritt lag nahe und eine Auseinandersetzung, auf die ich noch kommen werde, an der Staats- und Rechtswissenschaftlichen Fakultät hat dann den Anlass gegeben, dass Heidegger genau ein Jahr nach dem Aufnahme des Amtes am 23. April 1934 zurücktrat. So, das wäre die erste Hälfte. Sehr verkürzt und vielleicht auch etwas grob, aber es geht nicht anders. Gemeinsamkeiten der Gegner Heideggers. Versuch einer Gruppenbiografie. Versuch es unterstrichen. Hier geht es 1933 um die Namen Adolf Lampe, Nationalökonom, Walter Eucken, Nationalökonom und Gerhard Ritter. Welche Elemente, der Konstantin von Dietze kam erst 1937 dazu, welche Elemente, verbanden dieses Trio, aus welchen Motiven handelten sie und für welche Alternativen zu Heideggers radikal-völkischem Aufbruch und der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft traten sie ein? Mit dem Agrarwissenschaftler Konstantin von Dietze 1937 nach Freiburg berufen, erhielt die oppositionelle Gruppierung eine Leitfigur, die fest in den Leitsätzen der bekennenden Kirche wurzelte. Dieser engere Kreis von 4 Professoren, 3 Nationalökonomen und einem Historiker, Dietze war eigentlich Agrarwissenschaftler, sollte durch von Dietze angeführt zum Kern, zum Nukleus der ab 1938 im Freiburger Konzil versammelten oppositionellen Wissenschaftler und Pfarrer der bekennenden Kirche werden. 2 weitere Arbeitsgemeinschaften gingen von dieser Vierergruppe aus, eine rein volkswirtschaftlich ausgerichtete Erwin von Beckerath und eine, die sich in der sogenannten Freiburger Denkschrift ab 1942 mit einem nach dem Krieg neu zu gestaltenden Deutschland beschäftigte. Ich habe Ihnen hier diese Tafeln von der alten Ausstellung nochmal hinstellen lassen, die bei uns im Keller vor sich hin schlummert, anstelle einen festen Platz in der Universität irgendwo zu bekommen. Es gibt da irgendwo, aber das ist hier nicht dabei, ein Schaubild, wo man sich dieses Ineinandergreifen dieser 3 Oppositionskreise verdeutlichen kann. Alle 4, wenn wir Dietze dazu nehmen, waren zwischen 1888 und 1897 geboren, Eucken und Dietze sogar im selben Jahr, sodass sie in ihrer Kindheit und Jugend durch die prunkvolle spätwilhelminische Monarchie und die Größe des Deutschen Kaiserreichs geprägt wurden. Ihre großbürgerlichen, protestantischen, das ist leider sehr wichtig, protestantischen Elternhäuser standen fest und loyal, wenn auch nicht unkritisch, in der monarchistisch-paternalistischen damaligen Ordnung. Adolf Lampe entsprang einer wohlhabenden Frankfurter Unternehmerfamilie, in welcher der geschäftliche und persönliche Umgang mit jüdischen Menschen selbstverständlich war. Walter Eucken wuchs in einer gelehrten Familie auf. Sein Vater, Philosophieprofessor in Jena, der einzige deutsche Philosoph, der einen Nobelpreis erhielt, nämlich 1908. Der aktivistische Idealismus, das ist so ein Schlagwort, seines Vaters, des Vaters Philosophie, der aktivistische Idealismus aus geistiger Tiefe gewissermaßen ein einheitliches Leben abzuleiten, wurde zur Lebensphilosophie des Sohnes und sollte ihn anderen großen Philosophen, so auch Heidegger, unbefangen gegenübertreten lassen. Eucken hatte einfach keine Hemmungen, bei Heidegger zu widersprechen. Gerhard Ritter wiederum entstammte einem protestantischen Pfarrhaus, das den geistig-religiösen Mittelpunkt einer überschaubaren kleinen Welt in Nordhessen bildete. Der vierte im Bunde, Konstantin von Dietze, kam aus einer sächsischen Gutsbesitzerfamilie. Materieller Sorgen enthoben waren alle vier eine gute Erziehung, ein Studium und nicht zuletzt der Weg in eine sichere Existenz im Rahmen der gesellschaftlichen Führungsschicht vorgegeben. Was natürlich nicht bedeutete, dass sie automatisch Professoren wurden. Alle absolvierten ein breit gefächertes Studium, das bei den Nationalökonomen zusätzlich Geschichte und Literatur umfasste und zudem an unterschiedlichen Universitäten durchgeführt wurde. Trotz vieler Ortswechsel und aktiver Teilnahme am studentischen Verbindungswesen, nur Ritter war Mitglied einer nicht schlagenden Verbindung, die anderen drei Mitglied einer schlagenden Verbindung, beendeten sie ihr Studium zügig und promovierten in jungen Jahren mit Anfang 20, wie Eucken, Ritter und Lampe, beziehungsweise nach vierjährigem Kriegseinsatz von Dietze als ältester Doktor mit 28 Jahren. Die Habilitation erfolgte rasch, in einem Alter, in dem heutige Doktoranden meist noch nicht einmal ihre Arbeit fertiggestellt haben. Lampe erreichte als Jüngster mit 28 Jahren diesen höchsten akademischen Grad, Ritter als Ältester mit 33. Diese auch für damalige Zeit ungewöhnlichen akademischen Karrieren wären sicherlich noch rascher verlaufen, hätte nicht der Weltkrieg alle vier, mehr als vier Jahre aus der Wissenschaft herausgerissen. Zur existenziellen Krise und wichtigsten Zäsur in ihrem Leben wurde für alle vier der große Krieg, also der Erste Weltkrieg, in viel stärkerem Maße als der ihm folgende Zweite Weltkrieg. Lampe als Jüngster legte 1914 noch schnell das Notabitur ab, um sich wie Eucken freiwillig zu melden. Konstantin von Dietze hatte gerade seinen Wehrdienst als Einjähriger bei den Ulanen, also bei der Kavallerie, absolviert und wechselte noch vor Kriegsbeginn in die aktive Laufbahn eines Kavallerieoffiziers. Nach drei Jahren russischer Kriegsgefangenschaft, er lernte dabei Russisch, flüchtete er in den revolutionären Wirren als, wie er sich selber bezeichnete, russisch sprechender Balte, also mit deutschem Akzent sprechender Balte, in das deutsch besetzte Warschau, wo er in Quarantäne seinen späteren Förderer Max Sehring kennenlernte. Unter dem Eindruck seiner Erlebnisse in Russland promovierte von Dietze schon ein Jahr nach Kriegsende über die Stolypinsche Agrarreform. Das waren die Agrarreformen in Russland ab 1907 unter dem Ministerpräsidenten Stolypin, was seine Karriere als führender Agrarwissenschaftler begründen sollte. Also sein Weg zum Professor war eigentlich reiner Zufall. Ritter hatte kurz vor Kriegsbeginn seine erste Stelle als Gymnasiallehrer angetreten und ließ sich Anfang 1915 einziehen. Auch er sollte über das Erleben des Krieges zur Wissenschaft finden und den Beruf eines Erziehers, also eines Lehrers an der Schule, gegen den eines Hochschullehrers eintauschen, von dessen Wirken er sich eine größere Auswirkung bei der Neuordnung des geschlagenen Vaterlandes versprach. Alle vier erlebten die Grauen des Krieges an der West- wie an der Ostfront, avancierten alle vier zum Leutnant der Reserve, das halte ich für sehr, sehr wichtig für ihre spätere Haltung, und übernahmen folglich Führungsaufgaben an vorderster Front. Nicht blinde Kriegsbegeisterung, sondern der damalige eben Patriotismus und vor allem Verantwortung für die ihnen untergebenen Soldaten hatten sie bei dieser Pflichterfüllung geleitet. Als ehemalige Offiziere und Frontkämpfer waren sie dann später vor nationalsozialistischen Angriffen weitgehend gefeit. Denn der dekorierte, also der ordensgeschmückte Frontoffizier des Ersten Weltkrieges diente den Nationalsozialisten bei der, wie sie es nannten, Wiederwehrhaftmachung als Leitbild. Als im Sommer 1933 Auseinandersetzungen um den Wehrsport, der von Heidegger natürlich nach Kräften gefördert wurde, die Diskussionen im kleinen Senat bestimmten, konnte Eucken provokative Fragen des studentischen Vertreters mit der lapidaren Bemerkung abtun, ich zitiere, er, Eucken, habe 4 Jahre lang den Krieg mitgemacht und wisse den Wehrdienst besser als irgendein Student zu beurteilen. In Eukens Augen erschienen die Wehrsportübungen der nationalsozialistisch infiltrierten Studentenschaft, an denen übrigens auch die Frauen teilnahmen, als überflüssige Spielereien, während sich Heidegger mit aller Kraft für die Errichtung eines Wehrsportlagers einsetzte. Jeglicher Rekurs der damals 3, Dietze war auch Frontoffiziere, auf Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg, stellte auch immer einen Affront gegenüber Heidegger dar, der bei jeder offiziellen Gelegenheit zwar die Stärke, das Heldische und den Wehrdienst beschwor, den Krieg aber fern der Front in der Etappe verbracht hatte. Neben dem militärischen und politischen Zusammenbruch blieben die demobilisierten Offiziere und Jungakademiker, wie die meisten ihrer Kameraden bzw. Kollegen, in ihrer innersten Überzeugung im Grunde Monarchisten. Das neue parlamentarische System entsprach wohl nicht ihren gewohnten Vorstellungen von einer durch die Elite bestimmten gesellschaftlichen Ordnung und erschien ihnen vor allem hinsichtlich einer kraftvollen Außenpolitik zur Revision der Versailler Verträge als ungeeignet. Doch als Vernunftrepublikaner nahmen sie die neuen Gegebenheiten hin, bemühten sich um praktische, zeitgebundene Themen in ihrer wissenschaftlichen Arbeit und wichen auch tagespolitischen Auseinandersetzungen nicht aus. Die Zeit revolutionärer Unruhen verbrachten die inzwischen auf ihre Habilitation bedachten Jungwissenschaftler zudem an den politischen Brennpunkten des Reiches. Eucken und von Dietze kannten sich aus gemeinsamen Jahren als Privatdozenten in der politisch aufgewühlten Reichshauptstadt, also in Berlin, waren davon 21 bis 24 zusammen. Lampe erlebte in München als Augenzeuge den Hitlerputsch und war schon früh nationalsozialistischen Losungen in Parteiversammlungen mutig entgegengetreten. Ritter wiederum erlebte die unruhige Anfangszeit Weimars in Heidelberg und zumindest ein Jahr in einer Großstadt in Hamburg. Wirtschaftspolitische Alltagsfragen und politische Auseinandersetzungen sollten dann auch ihre ersten wissenschaftlichen Tätigkeitsfelder sein. Eucken schrieb im Inflationsjahr 1923 eine vielbeachtete Abhandlung über das deutsche Geldproblem. Von Dietze arbeitete im Deutschen Forschungsinstitut für Agrar- und Siedlungswesen an den brennenden Problemen der ostdeutschen Landwirtschaft und Lampe hielt Vorlesungen zu den Wirtschaftsprogrammen der Parteien, also sehr zeitbezogen, Dabei zog er in Verlautbarungen gegen den Chefökonomen der Partei, Feder, zu Felde oder bezeichnete vor Studenten das nationalsozialistische Wirtschaftsprogramm schlicht als Unsinn. Lampe ging daher schon früh der Ruf voraus, ein erklärter Gegner des Nationalsozialismus zu sein. Gerhard Ritter stand wohl, wie sein geistiger Ziehvater, der Historiker Hermann Onken, parteipolitisch den Liberalen sehr nahe, exponierte sich indes weder tagespolitisch noch in praktisch manueller Tätigkeit. Hingegen wurde Martin Luther, der ewige Deutsche, so der Titel seiner Hamburger Antrittsvorlesung, für ihn zu einem persönlichen Vorbild. Im Kirchenkampf in Freiburg, wir werden das in der nächsten Sitzung hören, im Kirchenkampf in Freiburg sah er sich selbst später sogar, sah sich Ritter selbst später sogar als neuen Luther, er hat sich selbst so bezeichnet. Die 1925 erschienene Biografie des Reformators, sie wurde dann mehrfach umgeschrieben und oft so ein bisschen auch den Zeitumständen angepasst, war eigentlich das Bestseller, wenn man so will. Er war als Beitrag zur geistigen Erneuerung des gedemütigten deutschen Volkes gedacht, wieder Mut wie ein Luther in schwierigen Zeiten zu fassen. Ritter, Lampe und Eucken wurden als junge, aufstrebende Wissenschaftler in der Konsolidierungsphase Weimars nach Freiburg berufen, Ritter, Lampe und Eucken, und zwar zwischen 1925 und 1927, also praktisch gleichzeitig, während Dietze zur gleichen Zeit seinen ersten Ruf nach Jena erhielt und über den Umweg Berlin schließlich 1937 nach Freiburg gelangte. Die damalige Gemeinschaft der Freiburger Professoren, so etwa 60, 70 Ordinarien, nehmen wir mal nur die Ordinarien, bildete eine vom katholischen Milieu abgehobene Kaste. Da die meisten Professoren Protestanten aus dem Norden waren, fanden sie in eigenen Vereinigungen zusammen, wie etwa der Corona, dem Kränzchen, um sich wissenschaftlich und auch familiär auszutauschen. Bei Berufungen wurde daher genau darauf geachtet, ob der neue Kollege in diese professorale Gemeinschaft passte und von der er dann natürlich auch gastlich aufgenommen wurde. Das erschwerte natürlich dann wiederum auch Katholiken den Zugang hier zu Freiburg. Die jungen Kollegen lernten einander rasch kennen und begegneten den anderen Kollegen nicht nur auf den Sitzungen der Fakultät oder des Senats. Das war ein Freiburger Spezifikum, das war an keiner anderen deutschen Universität so ausgeprägt, sich gesellschaftlich oder wissenschaftlich in den großbürgerlichen Wohnungen der Professoren zu treffen. Und das konnte die späteren Zusammenkünfte der Freiburger Kreise als gewohnte, harmlose Professorenrunden wohl auch für die Gestapo erscheinen lassen. Die machten das halt immer schon so. Denn deren Zentrale, die Gestapo-Zentrale, lag zum Beispiel fast gegenüber dem Haus von Eucken und in derselben Straße wohnte auch, ist die Goethestraße hier in Freiburg, wohnte auch Lampe und Konstantin von Dietze wohnte gewissermaßen um die Ecke. Es steht zu vermuten, dass bei diesen informellen Treffen der Professoren auch politische Themen und folglich auch die völkische Bewegung erörtert wurden. Etwa zur gleichen Zeit, als der auch 1927 nach Freiburg zurückberufene Heidegger die regelmäßige Lektüre des Völkischen Beobachters aufnahm, beschäftigten sich auch aus einer anderen Grundhaltung heraus Lampe, Eucken und Ritter mit dem Aufstieg der Bewegung. Während Heidegger seine Neigungen zur NSDAP nur im sehr vertrauten Kreise bekundete und folglich eigentlich mehr oder minder geheim hielt, warnten Lampe, recht publikumswirksam, sowie Eucken und Ritter, etwas verhaltener, vor der Hitlerei, die sie eindeutig schon vor 1933 ablehnten. Ritter trat in seinem Bestreben, liberale Werte gegenüber völkisch-rassistischen zu stärken, 1929 in die DVP, also die Partei Stresemanns, ein und in den Deutschen Nationalverein, das war auch so eine liberale Gruppierung, und warnte ein Jahr später nach dem großen Wahlsieg der Nationalsozialisten in einer an die Studenten gerichteten Rede vor einem emotionalen Nationalismus, dem, Zitat, blinden Instinkt zur Rache, Zitat Ende, und dem Versuch, nach italienischem Vorbild einen neuen Staat errichten zu wollen. Doch Ritter war ein wenig ambivalent, das müssen wir der Ehrlichkeit halber sagen. Doch Ritter, der Historiker, zeigt auch Verständnis für den revolutionären Elan, der seit dem Grazer Studententag 1931 vom nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund dominierten Studentenschaft. Wir dürfen nicht vergessen, die Deutsche Studentenschaft war die erste gesellschaftliche Gruppe in Deutschland, die sich freiwillig selbst gleichgeschaltet hat, und zwar im Sommer 1931. Als guter Historiker, immer um Analogien bemüht, sah in der Aufbruchsstimmung der Studenten eine Parallele zu den Freiheitskriegen von 1815. In seiner Festrede zum Reichsgründungstag, Höhepunkt akademischer Feiern in der Weimarer Zeit, das war der Festakt in der Universität, der Reichsgründungstag am 18. Januar 1932, wählte Ritter dann auch das Thema Gneisenau und die Einheit von Heerführung und Politik und erhielt begeisterte Zustimmung. Zwei Jahre zuvor hatte Eucken bei der gleichen Feier in sachlicher Form über das Problem der Reparationen referiert und sich sogleich heftigen Attacken der Studentenschaft und publizistischen Angriffen, Kriegsschuldlügen zu verbreiten, ausgesetzt. Lampe seinerseits hielt 1932 in Baden 8 Wahlreden zugunsten der Kandidatur Hindenburgs zum Reichspräsidenten und sparte dabei nicht mit Invektiven gegenüber dem Gegenkandidaten Hitler. Adolf Lampe wurde daher ja als bekannter Hitlergegner sogleich im Mai 1933 denunziert, mit dem Ziel, ihn unter Berufung auf das neue Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums aus dem Amt zu entfernen. Insgesamt sollte der als politisch unzuverlässig geltende Nationalökonom 12 solcher Denunziationen während des Dritten Reiches erleben. Ehrlich bis zum Selbstmord, so Freunde über ihn, und schon ein wenig cholerisch veranlagt, brachte er sich immer wieder in Gefahr, forderte Verleumder zum Duell mit schweren Säbeln und gab schließlich, um für den Unrechtsstaat keine Verantwortung im Felde übernehmen zu müssen, sein Offizierspatent zurück. Eucken reagierte auf das Erstarken der Bewegung zurückhaltender, hatte indes mit einer, ich muss den Ausdruck benutzen, Halbjüdin verheiratet, ein hellhöriges Ohr für antisemitische Äußerungen im Kollegenkreis und sollte auch Heidegger im Rahmen der nach 1945 angesetzten politischen Säuberungen des Antisemitismus bezichtigen. Als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, vorerst im Staat und noch nicht über die konservativ deutschnational ausgerichteten Hochschullehrer, waren die drei Freiburger Professoren als offene oder verhaltene Gegner der neuen Bewegung bekannt. Von der gesamten Professorenschaft hatten vor dem Regierungswechsel nur 2, der Altphilologe Ali und der Geograph Mortensen, die Mitgliedschaft in der NSDAP erworben. Die Masse der Freiburger Professoren harrte, wie ihre Kollegen an den anderen Universitäten des Kommenden, und wiegte sich in der Illusion, dass der braune Spuk bald vorüber sein werde. Währenddessen, das habe ich ja schon angedeutet im ersten Teil, sammelte Heidegger in dieser Übergangsphase seine Konfidenten um sich, um das Rektorat zu erlangen und seine Vorstellung von einer radikalen Universitätsreform durchzusetzen. Die potenziellen Widersacher des berühmten Philosophen standen auf den Grundlagen einer protestantischen Ethik für die aktive Verantwortung des Einzelnen, Freiheit, Recht und Menschlichkeit. Freiheit rangierte immer an erster Stelle, als höchste Güter zu schützen und zu bewahren. Die Kollision mit einer völkischen Volksgemeinschaft, in welcher der Einzelne nichts galt und alle Verantwortung dem Führer abgetreten hatte, vergleiche mein Zitat vorhin, der Führer an die Studenten, der Führer sei euer einziges Gesetz. Diese Kollision war vorgegeben, auch wenn Heideggers geistig fundiertes völkisches Gemeinwesen sich von der allein nach rassischen Kriterien gestalteten nationalsozialistischen Volksgemeinschaft unterschied. Im Gegensatz zu Heidegger, den Ritter treffend als, ich zitiere, hintersinnig im Sinn der Schwarzwälder Schlitzohren, Zitat Ende, charakterisiert hatte und der politisch auch nicht hervorgetreten war, hatten Lampe, Eucken und später auch von Dietze praktische Tätigkeiten, die nationalökonomisch mit in der Wirtschaft aufgegriffen, beziehungsweise wie Eucken die durch die Entwicklung überholte traditionelle Theorie einer historischen Nationalökonomie mit der Praxis zu verbinden versucht. Erstes Missfallen erregte der am 23. April neu gewählte Rektor durch seinen anmaßenden autoritären Führungsstil. Die von ihm verfügte Abkommandierung des gesamten Lehrkörpers zur 1. Mai-Demonstration führte zu ersten Protesten oder eleganter fadenscheinigen Entschuldigungen. Sogar Alfred Hoche, Professor für Psychiatrie und Mitverfasser der 1920 veröffentlichten Schrift zur Freigabe lebensunwerten Lebens, führte beim Prorektor schriftlich Klage über das Herumkommandieren des neuen Rektors. Zitat: Ich bin geradezu entsetzt über den selbstmörderischen Akt, den wir mit der Wahl dieses verworrenen Hauptes, also Heidegger, begangen haben. Zitat Ende. Am klarsten erkannte Eucken die Usurpation geistiger Führungsmacht durch den neuen Rektor, der es auch nicht für nötig hielt, den kleinen Senat einzuberufen, um mit den Kollegen über die zukünftige Ausrichtung der inzwischen von studentisch-radikaler Seite, meist SA-Angehörigen, unterwanderten Universität zu sprechen. Noch vor der Rektoratsübernahme beklagte Eucken, ich zitiere, Heidegger fühle sich offenbar als der geborene Philosoph und geistige Führer der neuen Bewegung, als der einzige große und überragende Denker seit Heraklit. Zitat Ende. Von dieser hohen Warte aus, so Eucken, missachte der neue Rektor das Kollegialorgan des kleinen Senates. Auf die Vorhaltung seines Stellvertreters, also des Prorektors, das war der Theologe Sauer damals, reagierte Heidegger nur gereizt. Offensichtlich wollte er die Wirkung seiner programmatischen Rektoratsrede abwarten und damit Kritik an seiner Amtsführung zu ersticken. Als diese Resonanz ausblieb und Heidegger nicht umhin kam, entsprechend der noch gültigen Hochschulverfassung den kleinen Senat einzuberufen, schickten sich die Studenten vom nationalen Aufbruch begeistert gerade an, die Universität eben in ein Wehrsportlager umzuwandeln, wie ich schon gesagt habe. Das Thema Wehrsport, das erscheint uns heute komisch, aber es war nun mal so, das Thema Wehrsport und dessen Eingliederung in den Vorlesungsbetrieb wurde im Sommersemester 1933 zum Streitpunkt, man könnte fast sagen zum Dauerbrenner, in den Diskussionen der Senatoren. Heidegger sah sich heftigen Angriffen ausgesetzt, die Studentenschaft ungenügend zu disziplinieren und die Gleichschaltung des Hochschulverbandes unterstützt zu haben. Da kann ich hier jetzt nicht näher drauf eingehen. Eucken wurde zum Widerpart Heideggers und Sprecher der latenten Opposition im Senat, als er auf dessen nächster Sitzung die mangelhafte Informationspolitik des Rektors rügte und ihm öffentlich anlastete, seiner Aufsichtspflicht gegenüber den Studenten nicht nachgekommen zu sein. Ein studentischer SA-Schwarm hatte nämlich das Verbindungshaus der Neo-Friburgia, einer schlagenden jüdischen Korporation, vor aller Öffentlichkeit demoliert. Also Vandalismus. Rektor Heidegger verwies lapidar auf die von ihm beim Ministerium angeforderte Untersuchung des Vorfalls. Doch Heidegger fand auch Unterstützung in den Reihen der Senatoren, von denen der Professor für klassische Philologie Wolfgang Schadewald und der Strafrechtler Erik Wolf ihm besonders zugetan waren. Gerhard Ritter, der ähnlich wie Eucken über den neuen Rektor dachte, hatte die öffentliche Plattform des Senats nicht zur Verfügung. Er war kein Senator. Er verlegte sich daher auf stille Subversion. Noch am Tage der Wahl brachte er einen schriftlichen Antrag in die entsprechende Senatssitzung ein, auf der eben Heidegger gewählt wurde, einen Lehrauftrag für Wehrwissenschaften einzurichten, den Ritter freilich mit einer Person seines Vertrauens besetzt sehen wollte, um auf diese Weise einer Personalentscheidung Heideggers zuvorzukommen. Als sich im Sommer 1933 die Gerüchte verdichteten, dass eine radikale Reform der Universität nach dem Führerprinzip anstehe, arbeitete Ritter auf Bitten des Vorstehers der Rektorenkonferenz, das war heute, würde man sagen, Präsident der Rektorenkonferenz, einen Gegenentwurf aus, der das genossenschaftliche Prinzip der Hochschulverfassung bewahren sollte. Allerdings natürlich vergeblich. Die Urheberschaft Heideggers bei der neuen Ordnung stand für Ritter außer Frage. Als Konsequenz folgerte er für sich einen Rückzug in die Studierstube, von wo aus der Historiker fortan mit der Feder gegen nationalsozialistisch beeinflusste Umdeutungen des deutschen Geschichtsverständnisses anging. Ein Konflikt um Adolf Lampe führte letztlich zum Rücktritt des Führerrektors nach genau einjähriger Amtszeit. Der junge Nationalökonom, der eben als völlig politisch unzuverlässig galt, hatte im Sommersemester 1933 den renommierten Lehrstuhl des volkswirtschaftlichen Seniors der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät, Diehl, um den Namen zu nennen, vertreten. Der junge, von Heidegger eingesetzte Dekan, der Strafrechtler Erik Wolf, lehnte ebenso wie Heidegger eine Verlängerung dieser Vertretung vehement ab, um die lang geplante Übernahme des Lehrstuhls durch den politisch unzuverlässigen Lampe zu verhindern. An Erik Wolf schieden sich ohnehin die Geister in der Fakultät, wie an Heidegger in der Gesamtuniversität. Seine Gegner attestierten Wolf, Zitat, Fanatismus und Verkennung aller Rechtslagen, sowie eine, ich zitiere erneut, abgöttische Anbetung von Heidegger. Zitat Ende. Der begeisterte Anhänger Hitlers geriet auch mit den Kollegen der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät über die Frage der Teilnahme der Nicht-Aordinarien an Gremiensitzungen in Konflikt. Heidegger hegte diese Forderung, die Herrschaft der Ordinarien zu brechen, um einen Neugang mit jungen Kollegen zu machen, wie ich ausgeführt habe, eben im Grunde schon seit dem Ersten Weltkrieg. In der revidierten Führerverfassung sollte er dieses Ziel dann auch erreichen, was ihn wiederum den Ordinarien weiter entfremdete. Erik Wolf sprach später, vermutlich nicht zu Unrecht, von regelrechten reaktionären Intrigen gegen ihn selbst als Dekan. Erik Wolf hat diesen politischen Irrtum auch erkannt und bereut. Es gibt so ein Selbstzeugnis von ihm, das Kollege Hollerbach vor Jahren schon veröffentlicht hat. Mit dem Rücktritt Heideggers kehrte unter seinem Nachfolger, dem Juristen und ehemaligen Frontoffizier Kern, der nationalsozialistische Alltag in die Universität ein. Heidegger war als Führerrektor gescheitert, wandte sich jedoch keineswegs vom Nationalsozialismus ab, sondern resignierte angesichts der ausgebliebenen zweiten radikalen Revolution. Nicht in der Öffentlichkeit, aber in der privaten Korrespondenz mit seinem Vertrauten, dem Kunsthistoriker Kurt Bauch, ebenfalls überzeugter Nationalsozialist, äußerte er sich sehr deutlich, wenn er sich über den geistlosen, laschen Nationalsozialismus mokierte. Als Hörerschaft in seinen Lehrveranstaltungen 1935 sah er nur noch, ich zitiere jetzt langsam, er sah nur noch in seinen Lehrveranstaltungen versprengte Juden, Halbjuden, sonstige Missglückte, Jesuiten und Schwarze in Laiengestalt und einige Schöngeister. Zitat Ende. Jedoch keine echten Nationalsozialisten. Ein Jahr später machte er sich von seiner hohen geistigen Warte aus über das allzu platte rassische Ausleseprinzip der Nationalsozialisten lustig. Als bekannt wurde, dass der badische Heimatmaler Bühler, von Bühler stammt übrigens das große Prometheus-Bild am Eingang der oder über dem Eingang der Aula. Als bekannt wurde, dass Bühler nun auch die neuen Stockwerke, das ist ja hier mal nach dem Brand aufgestockt worden, das oberste Stockwerk ist 35 draufgesetzt worden, und Bühler sollte das nun im nationalsozialistischen Sinne bemalen und hatte das Motiv des getreuen Eckart gewählt. Gut, aber Heidegger, es kommt ja auf den Kommentar von Heidegger an, ich zitiere, ich fände es toll, wenn nun zu den Freiburger Dienstmännern noch eine an die Wand gepinselte Rassentheorie käme. Zitat Ende. Aus einem Brief an Bauch. Bauch wiederum attestierte in einem parteiinternen Gutachten Heidegger den Status eines Frontkämpfers, den er natürlich nie gehabt hatte, und alten Parteimitgliedes, das war er nun auch nicht. Die Universität hatte sich, Heidegger zufolge, innerlich aufgelöst. Der einstige Führerrektor hatte resigniert, wartete jedoch noch immer auf seine Stunde. Zitat, wir Deutschen können nicht untergehen, da wir noch gar nicht angetreten sind, Zitat Ende, schrieb er nach dem Krieg aus der Freiburger Trümmerwelt an seinen ehemaligen Mitstreiter Schadewald. Seine Gegner, die vier Professoren von Dietze, Eucken, Lampe und Ritter, hatten ihren gemeinsamen Platz und ihre geistige Heimat bei dem innerevangelischen Kirchenkampf im Lager der bekennenden Kirche gefunden. Davon werden wir nächsten Dienstag hören. Lampe, von Dietze und Ritter erwarteten schließlich das Ende des Dritten Reiches in Gestapohaft in Berlin. Ihre Planungen für ein besseres Deutschland nach dem Kriege galten als Hoch- und Landesverrat, der damals mit dem Tode bestraft wurde. Mehr zum Kirchenkampf und zu den Planungen der Freiburger Kreise dann in den kommenden Sitzungen. Ich danke fürs Zuhören.